Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und Leute, ich meine das ernst, wenn ich sage, schaut in die Folgenbeschreibung. Gerade in dieser Folge gibt es einige Themen, die für Leute sehr triggernd wirken könnten. Dementsprechend schaut rein. Heute wird Sascha ein Interview geben, der nicht nur bei mir im Podcast vorbeigeschaut hat, sondern auch bei Denise von Stimmen im Kopf war. Ich empfehle euch sehr, auch diese Folge anzuhören. Ihr findet sie bei Stimmen im Kopf, Folge 147. Und jetzt geht's auch schon los.
Täterprävention ist der beste Opferschutz, den wir haben, weil wenn wir dafür sorgen, dass keine TäterInnen entstehen, dann haben wir auch keine Opfer, um die wir uns kümmern müssen.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken, der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Bist du ready?
Ich bin bereit.
Okay, dann lass uns doch direkt mit dem Quickie loslegen. Worauf könntest du eher verzichten? Orales oder Handaction?
Oral.
Sexting. Top oder Flop?
Was für ein...
Auch eine Antwort. Sexting? Also so über SMS, Nachrichten...
Ach so, Sexting.
Also, genau.
Ja, top.
Okay. Hattest du schon mal Sex in der Öffentlichkeit?
Nein.
Bist du schon mal beim Sex erwischt worden?
Ja.
Wie wichtig ist die Kommunikation beim Sex?
Sehr wichtig.
Würdest du dich selbst als experimentierfreudig bezeichnen?
Ja.
Oralsex bekommen oder geben?
Geben.
Was hältst du von Dirty Talk?
Finde ich gut.
Könntest du den Unterschied zwischen Vagina und Vulva erklären?
Ja.
Kratzen und beißen, top oder flop?
Flop.
Das war's schon mit unserem Quickie. Sascha, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Hinter den Laken.
Schön dabei zu sein.
Ich muss sagen, ich bin ganz aufgeregt vor dieser Folge. Das ist eine sehr neue Folge für mich mit einem sehr neuen Thema. Da werden wir natürlich auch gleich einsteigen. Ich würde vorher gerne hören, wer du so bist. Und normalerweise ist es bei uns so, ne, du hast Name, Alter, was man so macht. Und ich würde auch sehr gerne deine Identität und Sexualität wissen.
Okay, ich bin Sascha Oliver. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin ein Mann. Und ich würde mich als heterosexuell bezeichnen.
Wie viele Geschlechtspartner hattest du bisher?
Über 40.
Mhm. Bist du derzeit sexuell aktiv?
Nein.
Wie alt warst du bei deinem ersten Mal?
21.
Mhm. Und wann war der letzte Sex und wie war er?
Der letzte Sex, letztes Jahr, war scheiße.
Oh nein. Okay, was hat ihn scheiße gemacht?
Es war einfach, es hat sich so gezwungen angefühlt, es war so ein bisschen zu geplant und die Person selber war so ein bisschen Seestern unterwegs und ja, das war dann einfach nicht so geil.
Ja.
Also es war jetzt nicht komplett absolut beschissen oder sowas, das nicht.
Aber geil ist auch anders.
Ja, ich hätte darauf verzichten können. So.
Sascha, du hast ja schon mal in Folgen von Hinter den Laken reingehört, oder?
Ja, habe ich.
Dann weißt du doch, was jetzt kommt, bestimmt, oder?
Ganz dezent, ja.
Okay, erzähl mir mal, wie sehen denn deine Genitalien aus?
Also ich habe extra mich vorbereitet. Okay, ich habe das nochmal abgemessen. Wir wollen ja akkurat bleiben. Und
so wünsche ich mir meine Gäste.
Mal davon abgesehen, dass die meisten Menschen nicht wissen, also gerade Männer nicht wissen, welche Kondomgröße sie haben, hat man meistens, wenn überhaupt, nur die Kondomgröße im Kopf. Deswegen dachte ich, okay, ich muss nochmal abmessen, was das eigentlich jetzt ist. Vom Umfang her bin ich größer als von der Länge. Also mein Umfang ist bei 16,5 cm, das sind ungefähr 5 cm Durchmesser. Und von der Länge her knapp 14 cm.
Okay. Und
ja. Also für alle, die es interessiert, ist es Kondomgröße 69. Also
herrlich,
ich, ja. Ich habe nur meine Spezialmarken, die mehr Größen anbieten. Also ich habe noch nie ein Kondom von Durex benutzen können. Das tut weh, ich krieg das nicht über die Eichel drüber. Das geht gar nicht.
Okay.
Das ist furchtbar.
Aha. Und Durex hat, glaube ich, sowas, wahrscheinlich so ein MSL-System oder auch Zahlen?
Das sind immer Zahlen. Also okay. Durex hat jetzt seit neuestem Größe 60. Mhm. Kriege ich noch nicht mal drauf. Davor war die größte von denen, ich glaube, 57. Prinzipiell.
Klingt dann schmerzhaft.
Die meisten Kondommarken haben wirklich 52 bis so 56, weil es einfach die meisten Leute abdeckt. Aber klar, es gibt auch Leute mit dünneren Penissen und es gibt Leute mit dickeren Penissen. Und ja, das ist halt dann, es sollte ja sitzen, es sollte passen und nicht wehtun, sonst ist es scheiße. Aber ja, das ist so von den Maßen her. Ansonsten Färbung, mein Penis ist blasser als der Rest. Meine Hoden sind relativ dunkel. So, ich sag liebevoll so dunkelblau-grau ausgefranst.
Ausgefranst klingt aber auch richtig geil. Aha.
Ja, keine Ahnung warum, aber irgendwie ist es so die Farbe. Faszinierenderweise auch von den meisten Sexualpartnern, so auch von den Labien und so, waren das die Farbe. Selten pink.
Ah ja, guck mal.
Ja.
Spannend, es
ist,
danke.
In Pornos denkt man immer so, ja gut, es ist halt rosa, ne? Aber die meisten sind so grau, grau-blau, keine Ahnung.
Ja, ja, da hast du recht. Ja, spannend. Wie sieht's frisurentechnisch aus bei dir?
Mal so. So ganz kahl mag ich nicht, finde ich nicht schön, weil ich mir denke, so, ich bin ein erwachsener Mensch. Ich möchte Sex haben mit erwachsenen Menschen. So Körperhaare gehören da dazu in meinen Augen. Also andere können komplett unrasiert sein, so wie sie sich wohlfühlen. Ich selbst lasse zumindest ein bisschen was stehen.
Sascha, die heutige Folge ist für mich eine Neuheit und eine herausfordernde Folge. Ich hatte bis jetzt noch keine Themen, wo ich bei mir gemerkt habe, boah, vielleicht hast du da Berührungsängste mit. Mhm. Und wir beide haben ja im Vorgespräch auch schon einen festen Deal gehabt, dass ich frage, was auch immer mir so in den Kopf kommt, dass du aber das gute Recht hast, immer zu sagen, hey, nö, das ist mir zu intim. Und ich wollte das auch ganz offen auch an euch Zuhörer da draußen spiegeln, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man auch bei uns beiden jetzt hört, wie kann man Gespräche führen, wenn es Berührungsängste gibt, ne? Und wenn es Themen gibt, die vielleicht nicht so gängig sind. Magst du mir mal erzählen, beziehungsweise wir machen das so, du bist ja im Social Media Game unterwegs und bist eine Online-Persönlichkeit mit einem sehr wichtigen Thema. Möchtest du ganz kurz noch erzählen, wo du so unterwegs bist, was deine Aufgabe ist und dann natürlich auch einleiten, was unser großes Thema heute ist?
Also ich bin auf YouTube, auf TikTok und Instagram unterwegs und mache da Content, Aufklärungsarbeit. So seit einiger Zeit ist so mein Hauptthema die Täterprävention, weil ich eine paraphile Störung habe, und zwar die Nekrophilie.
Die Nekrophilie. Magst du mir mal erzählen, worum es sich genau handelt?
Also so ganz ins Detail gehe ich nicht, einfach weil ich finde, dass es ein so sensibles, intimes Thema ist, dass es nicht relevant ist, genau zu wissen, was ich mir darunter vorstelle. Ich kann sagen, dass beispielsweise das Knochen nicht von meinem Interesse sind. Sehe ich nicht als erotisch, nicht als sexuell erregend. Aber ich habe in meinen Fantasien nie Geschlechtsverkehr mit den Genitalien. Also es ist kein penetrativer Sex mit Genitalien, sondern anderweitig. Das kann ich sagen.
Möchtest du mir mal erzählen, was eine paraphile Störung ist?
Eine paraphile Störung ist eine Störung der Sexualpräferenz. Die bekannteste davon ist Pädophilie. Vielleicht kennt der eine oder andere auch die Zoophilie. Das sind etwas häufigere paraphile Störungen. Meine ist relativ selten, die Nekrophilie. Und da geht es darum, dass Leichen als erregend empfunden werden.
Mhm. Wie grenzt sich das von sowas wie zum Beispiel einem Fetisch ab?
Es grenzt sich dahingegen ab, dass eine paraphile Störung also für Leid sorgt, entweder die Handlung davon, wenn du es wirklich auslebst, oder beispielsweise, dass es gegen Gesetze verstößt, es auszuleben. Also ab da ist es dann eine paraphile Störung. So generell kann jeder Fetisch das Ausmaß annehmen von einer paraphilen Störung, muss aber nicht.
Du bist entschiedener Nichttäter.
Ja.
Und betreibst viel Aufklärung bei Social Media. Nichttäter sein, ist das etwas, was für dich herausfordernd ist?
Nicht im Sinne der Handlung. Also es fällt mir schon leicht zu sagen, okay, ich mache das jetzt nicht. Ich werde jetzt nicht mehr einen Beruf aussuchen, wo ich aktiven Zugriff auf Leichen habe. Mhm. Die Momente, wo ich sage, es fällt mir schwer, ist, wenn es um Missbrauchsdarstellungen geht. Weil was die Leute gerne vergessen, ist, dass der Konsum von Bildmaterial, Videomaterial, eben Missbrauchsdarstellungen, nennt man das, schon eine Täterschaft darstellen. Also bei sämtlichen paraphilen Störungen. Ein Mensch, der beispielsweise pädophil ist und sich Bilder anguckt, ist genauso pädokriminell wie jemand, der ein Kind missbraucht. Und ja, das wird gerne vergessen bei der Statistik, dass es mit einfließt, dass nicht jeder pädokriminelle Mensch sich auch an einem Kind vergriffen hat, aktiv, aber eben passiv, indem solche Medien konsumiert wurden. Und wie gesagt, wenn es um diese Medien geht, kann es mir schon mal schwerer fallen, vor allem wenn es darum geht, dass Leute außerhalb des Darknets Bilder und Videos veröffentlicht haben und man dann eben dadurch einen legalen, aktiven Zugriff darauf hat. Und es ist halt nicht gerade präventiv, sich diese Dinge anzusehen. Es fördert eben diese Störung, es lässt dieser Störung mehr Platz, als es in meinen Augen sein sollte.
Sehe ich total. Und je leichter der Zugriff, desto schwerer das.
Ja, es ist dann so ein Jucken, weil klar, wenn du deine Fantasien hast, ist es was anderes, wenn du das Visuelle hast, wenn du es wirklich sehen kannst.
Wollen wir vielleicht mal an den Anfang gehen und du erzählst ein bisschen, wie du das bemerkt hast und wie es aufkam bei dir?
Also angefangen hat es ungefähr mit 14, dass ich eben bei beispielsweise Horrorfilmen gerade die Szenen, wenn dann da eine Leiche lag, sehr erregend fand. Aber dadurch, dass eben genau zu der Zeit es super im Trend war, Horrorfilme zu gucken und auch so Bücher zu lesen, die so detailliert wie nur irgendwie möglich sind oder waren, ist es mir erstmal nicht so aufgefallen, weil es fühlt sich auch nicht irgendwie persönlichkeitsfremd an, sondern es ist ein Teil von mir und er fühlt sich vollkommen normal an. Also es ist ja keine ich-dystone Erkrankung, sondern eine ich-syntone. Das heißt, du leidest nicht unter den Symptomatiken der Erkrankung, sondern von den Konsequenzen, sei es soziale Konsequenzen oder rechtliche Konsequenzen, eben alles, was von außen kommt. Und durch Gespräche mit eben Mitschülern habe ich dann einfach schnell gemerkt, so wenn die gesagt haben, so, oh, das ist schon geil, dass sie das nicht im sexuellen Sinne meinten, sondern eben so, es ist cool, es ist eklig, es ist was Neues, es ist was Gruseliges. Und ich habe das eben nicht so empfunden. Für mich war dieser Schreckensmoment nie da. Es war immer so was Erregendes. Und entsprechend habe ich dann ich habe es nie jemandem erzählt. Ich habe einfach für mich alleine dann diese Bücher mir immer zu Geburtstag und so gewünscht und habe mir diese Filme angeguckt und habe die halt zum Masturbieren benutzt, bis ich eben über die Zeit hinweg eigenständige Fantasien entwickelt haben, die einfach für mich besser waren als Filme und Bücher. Und ich halt auch gemerkt habe, so, es wird immer mehr, es wird immer größer. Und ich auch gemerkt habe, so ein Orgasmus ist nicht so befriedigend, wenn es ohne die Fantasie ist, als mit der Fantasie. Also ich habe schnell gemerkt, dass so eine sexuelle Frustration sich so manifestiert hat, wenn ich nicht diese Fantasien benutzt habe. Und das war dann irgendwo schon so ein, oh, okay, das, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil die anderen finden das auch nicht geil. Und jetzt gibt es nichts Geileres für mich als das. Und dann habe ich angefangen, das ganz, ganz arg zu verdrängen, bis eben dieser Leidensdruck so stark wurde, dass ich mir dann eben Hilfe gesucht habe, so vor ein paar Jahren dann. Also ich habe das 12 Jahre lang für mich alleine gehabt, niemandem gesagt, auch nicht selber von mir so ausgesprochen, bis ich dann, ja, mir Hilfe geholt habe.
Da sind ungefähr 15 Sachen, an die ich anknüpfen möchte. Das klingt aber für mich so, als wäre das ein, bevor du die Reaktion deines Umfelds gemerkt hast, hat es sich für dich wahrscheinlich genauso angefühlt, wie es sich für mich angefühlt hat, Sexualität zu entdecken. Ne? Also keine Ahnung, Teenager sehen knutschende Pärchen oder sehen Filmszenen, wo Sex stattfindet, finden das hot und entwickeln dementsprechend dann so, okay, das finde ich gut.
Ja.
Du hattest das bei anderem Bildmaterial.
Auch, ja. Ich meine, ich hatte ja trotzdem die anderen Erfahrungen so etwa Jahre später.
Mhm.
Aber ich habe trotzdem noch eine, ich sage es mal, gesunde Sexualität. Also ich habe eine normale sexuelle Orientierung, habe ich am Anfang gesagt. Ich bin hetero. Das wird super gerne vergessen, weil vergessen wird, dass Nekrophilie halt keine sexuelle Orientierung ist. Ich glaube, da denken die Leute oftmals daran, dass die Homosexualität früher als paraphilische Störung galt. Und dann denken sie, ja, vielleicht sind andere Störungen davon ja auch eigene Orientierungen, aber so ist das nicht, so läuft das nicht.
Ja. Ich komme jetzt schon wieder in eine andere Richtung, aber deine sexuelle Orientierung und deine paraphile Störung. Treten die zusammen? Sind die hierarchisch? Also mein Gedanke ist, du hast ja gesagt, du bist hetero.
Ja.
Müssen für dich auch in deinen Fantasien die Leichen weiblich sein oder steht da die paraphile Störung über der Orientierung?
An dem Punkt steht es über. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass mich die Genitalien nicht interessieren.
Mhm.
Also auch die ganzen Geschlechtsmerkmale sind für mich nicht relevant, wenn es um meine Nekrophilie geht.
Okay. Du möchtest aber nicht tiefer darauf eingehen, was für dich zum Beispiel spannend wäre?
Ja, ich glaube, das ist dann ein bisschen zu tiefgreifend.
Okay. Dann gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Wir haben ja mit der Geschichte angefangen. Gibt es da Filme, wo du das Gefühl hast, die haben besonders was ausgelöst oder war es einfach generell das Genre und mehrere Happenings? Oder hast du schon in deinem Kopf Schlüsselmomente?
Es waren schon explizit die Filme, die auch Leichen grafisch gezeigt haben. Vor allem verstümmelte Leichen grafisch gezeigt haben. Das war ja so Splatterfilme wie Saw.
Mhm.
Vor allem so, das war ein Favorit von den Büchern her. Was gerne mal Sebastian Fitzek, weil der sehr gerne sehr ins Detail gegangen ist, wenn es um die Beschreibung ging. Und das fand ich dann sehr erotisch. Es ist wahrscheinlich so ähnlich erotisch wie für, ja, wenn man sich überlegt, dass eine Sexszene mit besonders vielen Details ist, so wie genau so man sich anfasst und alles. Das ist für mich auf derselben Stufe dann. Beziehungsweise die Nekrophilie dann befriedigender, nochmal intensiver.
Ja, verstehe ich. Und du hattest ja gesagt, dass du recht spät dein erstes Mal hattest, im Gegensatz zu den ersten Fantasien der Nekrophilie. Ne? Das war ja 14 versus 21. Ne? Da ist ja eine lange...
Eine klitzekleine Lücke.
Eine Zeitspanne dazwischen. Wie hat sich das für dich entwickelt? Im Sinne von, hast du zuerst deine paraphile Störung entwickelt und danach deine, du hast gesagt, du hast ja auch eine, wie hast du es genannt, gesunde Sexualität, hast du es so genannt?
Ja.
Okay. Und die hat sich danach entwickelt oder ist das
zeitgleich passiert? Ich glaube, das ist ein ziemlich verschwommenes Bild. Ich habe mich jahrelang als asexuell betitelt, bis ich dann so eben mit circa 20 dann erstmal so ja, Frauen sexuell aktiv finden konnte. Aber das hatte nichts mit meiner Nekrophilie zu tun in dem Sinne, sondern das ist Teil von ja, meiner posttraumatischen Belastungsstörung. Für mich war die Asexualität ein Schutzschild. So, ich war nicht bereit, mich körperlich auf einen anderen Menschen einzulassen und entsprechend habe ich auch kein Bedürfnis danach gehabt. Und ja, deswegen, so, das ist für mich war es ein Schutzmechanismus. die Asexualität. Und dann war ich so im therapeutischen Sinne so weit mit Aufarbeiten und Selbstfindung und allem, dass es halt dann für mich möglich war, auch eine Sexualität außerhalb der Nekrophilie zu haben. Ja.
Zu der werden wir natürlich auch auf jeden Fall noch kommen. Du hattest das mal auf deinem Social-Media-Profil, ich glaube, das war bei TikTok, hast du das gesagt, und auch im Interview mit Denise hast du darüber gesprochen, dass paraphile Störungen, zum Beispiel eben deine Nekrophilie, multifaktoriell sind. Also ne, es gibt verschiedene Auslöser und verschiedene Gründe, warum sich das entwickelt. Und da sprichst du ja auch in ihrem Podcast drüber. Gibt es etwas, wo du sagst, für mich vorherrschend sind Gründe A, B, C bei mir?
Die Hauptgründe bei mir, würde ich sagen, sind die Reaktionen auf das Trauma, weil ich ja Opfer sexualisierter Gewalt bin. Es hat ungefähr angefangen mit meinem dritten Lebensjahr oder früher. Ich kann mich eben erst ab dem dritten Lebensjahr daran erinnern. Und das ging ungefähr 10 Jahre lang so, also ungefähr bis ich 13 war und dann keinen Kontakt mehr zu den Täterpersonen hatte. Und ja, die Reaktion auf die Reaktion, das ist das, was sexualisiert wurde, weil ich durch die Traumatisierung sehr gewaltbereit geworden bin, aus Schutz heraus, aus Selbstverteidigung heraus. Und ja, mein Hirn quasi das sexualisieren musste, um es ertragen zu können, was mir da passiert ist. Und irgendwie auch einen normalen Bezug zu, für mich normalen Bezug zu Sexualität zu finden, außerhalb von Gewalt gegenüber mir selbst.
Ja.
Ja, also ich meine, es ist ein Kinderkörper, also schon mal vorweg ein Täter oder eine Täterin, was ganz genau, was sie einem Kind da antut, was ganz genau, was sie tun müssen, damit keine Spuren da sind oder nur sehr wenig Spuren. Und dass ein kindlicher Körper auch Lust empfindet dabei. Und das kindliche Gehirn ist rein neurologisch betrachtet nicht dazu ausgelegt, diese körperliche Lust verarbeiten zu können. Und deswegen war für mich von Anfang an Lust und Befriedigung mit Gewalt verbunden. Und deswegen hat mein Gehirn etwas gebraucht, um Macht, Kontrolle und einen sicheren Rahmen für Sexualität zu schaffen. Und das ist dann eben ein toter Körper in dem Fall.
Einer, wo du die volle Kontrolle hast.
Wo ich die Kontrolle habe, wo keine Reaktion kommt. Ne, also es ist, die Person kann nicht reden, das sind keine Vitalzeichen, das ist gar nichts. Das ist eine tote Person und ich meine Sexualität leben und genießen kann, ohne dass ich mich unsicher fühlen muss oder nicht in Sicherheit fühle. Und ja, auch die Gewohnheit so, es wird nicht reagiert. Na, weil ich, wenn ich um Hilfe gebeten habe als Kind, meine Eltern wussten nicht, was passiert. Mhm. Ich hatte ja auch die Worte nicht dafür als Kind. Und ich war dann gewohnt, dass wenn ich sage, stopp, hör auf oder sonst was, es kam ja nichts zurück. Und dasselbe Szenario habe ich ja in der Fantasie mit einem toten Menschen, nur dass ich in der Machtposition bin.
Warum muss es ein Mensch sein? Also hast du nicht auch totale Macht über Gegenstände? Totale Sicherheit?
Ich glaube, weil irgendwo auch der Wunsch da ist und das Bedürfnis da ist, intim mit einem anderen Menschen zu werden. So, du hast die Nähe zu einem Menschen, aber die vollkommen ungefährliche Nähe zu einem Menschen. Weil er wacht nicht auf, er ist ja tot. Und das ist der springende Punkt, dieses Tote. Und dann kommt natürlich auch irgendwo der Aspekt rein, dass es was Besonderes ist. Weil wer hat schon Zugriff auf einen toten Körper? Ein Bestatter, ein Arzt? Solche Menschen. Es ist was Besonderes.
Ich nehme an, es gibt Menschen, die betroffen sind von der Nekrophilie und sich genau diesen Zugang suchen.
Ja, definitiv gibt es. Auch generell von vielen paraphilen Störungen, dass die Betroffenen sich Berufe suchen, wo sie Zugriff auf das Objekt der Begierde haben. Deswegen ist es ja auch so unfassbar wichtig, gerade Kindern beizubringen, ihre eigenen Grenzen zu kommunizieren und ihnen auch beizubringen, egal was ein anderer Erwachsener dir sagt, er darf dich nicht so anfassen.
Ja.
Also da fängt Präventionsarbeit auch an. So, dass Kinder aufgeklärt werden und dass Kindern geglaubt wird, dass wenn sie kommen und sagen, hier das und das, dass ihnen zugehört wird, dass man auf die Anzeichen achtet, mit dem Kind spricht, damit das Kind das eben nicht die Worte für das hat, was ihm passiert, seine Stimme finden kann und Hilfe bekommt.
Absolut. Ich glaube, ich würde gerne Auslöser und Reize im Alltag, also beziehungsweise dein Leben mit der Nekrophilie, ob dich das tagtäglich beeinflusst und wenn ja, wo oder vielleicht auch nicht und ausschließlich zu spezifischen Momenten zum Beispiel.
Beides eigentlich, also es kommt ganz drauf an, ne? Also in der Regel ist es nicht beeinträchtigend für mich im Alltag, also es ist halt einfach etwas, das vielleicht dann kommt, wenn man dann abends im Bett liegt und dann geil wird und masturbieren möchte oder auch morgens. Aber es gibt schon die Momente, wo eben dieser Reiz kommt und das können beispielsweise, so blöd es klingt, auch Kostüme sein, so wie bei, ich sage es mal, normalen Fetischen, die niemandem wehtun, dass die sagen, so, oh, das Kostüm finde ich geil, das macht mich voll an. Gibt es auch da Kostüme, die für mich erregend sein können, weil sie eben einen toten Körper darstellen. So. Kostüme, wo du eine verstümmelte Person hast.
Okay.
Mhm. Wo du dann quasi das, wo dein Hirn das automatisch so ein bisschen verknüpft, so tote Person und da.
Ah ja.
Okay. So, das Lebendige daran ist dann wieder das, was abturnt ist im Kontext. Aber das Kostüm selbst so zu sehen, das kann schon erregend sein.
Bleibst du dann an Halloween extra drin?
Nee, weil da haben es ja dann lebendige Menschen an, so. Aber wenn es auf.
Ach so, das nur das Kostüm ist, auf der Packung sozusagen.
Ja.
Ah, okay, spannend. Klar, das ist natürlich ein Punkt. Sowas begegnet einem im Alltag, ne? Und das ist dann für dich eine ganz andere Reaktion als zum Beispiel für mich.
Ja.
Du hattest vorhin über die Traumata gesprochen, die dir widerfahren sind, die dir angetan wurden. Und hast dann das Wort gewaltbereit benutzt. Im Sinne von, dass das bei dir auch eine Gewaltbereitschaft ausgelöst hat, diese Wut, was dir angetan wurde.
Ja.
Wir sprechen ja jetzt gerade über deine Nekrophilie und du sagst das Wort gewaltbereit und wir haben auch im Podcast bei Stimmen im Kopf über Einordnungen gesprochen bei Nekrophilie. Ne? Ich glaube, das war so ein bisschen so frische Grad. Und du hattest darüber gesprochen, dass auch das so eingeordnet wird in der Therapie. Je frischer bevorzugt wird, desto höher ist der Therapie-Need, auch aus der therapeutischen Sicht, um einer Täterschaft vorbeugen zu können. Bist du bereit, also würdest du dich da einordnen wollen auf dem Spektrum? Bist du bereit, darüber zu sprechen oder lieber nicht?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich keine Tötungsfantasien habe.
Mhm.
Das überhaupt nicht. Ich bin auf mehreren Punkten auf diesem Spektrum vertreten, wenn man es so einordnen möchte. Außer eben also bei Knochen jetzt überhaupt nicht. Finde ich nicht erregend. Und es ist auch nichts, wo der Therapeut sagt, oh, du bist übrigens da an dem Punkt. Sondern ein Therapeut, egal um welche psychische Erkrankungen es sich handelt, muss er immer mit analysieren und evaluieren, inwieweit du selbstgefährdend bist oder auch fremdgefährdend. Das heißt, das ist so ein ganz normaler therapeutischer Ansatz, der auch außerhalb der Täterprävention passiert. Du kriegst es halt nur nicht mit. Du kriegst es ja nicht gesagt. Du hast es vielleicht ein bisschen präsenter in der Täterprävention, aber das war es auch wieder. Aber so auf dem Spektrum bin ich an mehreren Punkten, weil ich Leichen generell erregend finde, also solange es erwachsene Leichen sind. Aber ja, so, wenn es Richtung Knochen geht, verliert sich das. Das finde ich nicht erotisch.
Mhm. Okay. Und du hast gesagt, du hast ein gesundes Sexleben. Jeder, der mich jetzt nicht sieht, ne, ich habe die Gänsefüßchen draußen. Und du hast auch schon über Masturbation gesprochen und über sexuelle Frustration.
Ja.
Du nutzt diese Fantasien also bei der Masturbation für deine Befriedigung.
Ja.
Beim Sex auch?
Ja, beim Sex auch. Also spätestens eigentlich, wenn ich merke, so ich gehe Richtung Höhepunkt, damit der eben als wirklich befriedigend erlebt wird, benutze ich dann die Fantasien.
Hattest du schon mal Sex mit PartnerInnen, die das wussten?
Mit einer, die wusste davon, ja.
Magst du mir davon mal erzählen?
Also ganz prinzipiell habe ich sie eigentlich nur gesagt, weil sie ja eben mein Social Media kannte und dann natürlich irgendwo gefragt hat. Und da war ich so, okay, ich habe es zwar jetzt noch nicht öffentlich gemacht, aber let's talk about this.
Spannendes Gespräch bitte.
Und habe halt gesagt, so, du wirst davon nichts mitbekommen und ich stelle mir auch nicht dich als Leiche vor. Darum geht es mir nicht. So, es geht nicht um dich als Person, es geht nicht um eine bestimmte Person. Die Leichen, die ich mir vorstelle, sind, ich sage es mal, gesichtslos. Es ist mir egal, wie die aussieht. Es geht nur um den toten Körper. Und dann war es jetzt auch in Ordnung für sie. Sie war so, okay, also nur dann so quasi die letzten Momente davon, dass du das da warst. Ich so, ja, nur da und auch da wirst du es nicht bemerken. Mhm. Und so war es dann halt auch. Und wo sie auch gesagt hat, okay, das ist, sie dachte, dass man es vielleicht, dass es irgendwie vielleicht auffällt, aber nee, war kein Unterschied zu irgendwie, ich sag's mal, anderen Sex, den man so hat.
Ja, okay. Spannend. Und du hattest ja auch, schon Sex mit anderen Menschen, die das nicht wussten.
Ja.
Und du machst das ja jetzt öffentlich auf Social Media oder hast auf Social Media öffentlich gemacht. Hast du da von Ex-Sex-Partnern Reaktionen bekommen?
Nein. Also so meine Ex-Partner, also ich hatte bisher nur eine Beziehung, eine feste Beziehung. Da habe ich es ja gesagt, bevor es überhaupt öffentlich war, logisch. Mhm. Auch, also da waren wir auch nicht mehr zusammen, sondern wir sind jetzt befreundet. Und eigentlich so, das von meinem Umfeld war durchweg positiv. Die einzigen negativen Reaktionen waren wirklich fremde Leute aus dem Internet. Der Rest hat der Rest hat sehr solidarisch reagiert und gesagt, okay, du tust ja niemandem damit weh und das sind ja nur deine Gedanken. Und deine Gedanken sind jetzt erstmal nicht gefährlich, sondern nur Handlungen und du entscheidest dich aktiv gegen diese Handlungen.
Wurde dir schon mal vorgeschlagen, Rollenspiele auszuprobieren? Und was ist deine Reaktion darauf?
Auf Social Media wurde es mir mehrfach vorgeschlagen. Mir wird auch super gerne vorgeschlagen, dass ich mir eine Puppe kaufen kann. Mhm. Aber das ist ja nicht dasselbe. Also es vorzuspielen wird in meinen Augen mehr in die Richtung Somniophilie gehen. Das ist die Lust an einer schlafenden Person. Aber da würden mich zum einen die Vitalzeichen stören, so blöd wie es klingt, so ein Puls, Herzschlag und Atmung. Aber auch einfach, es passt ja nicht in meine Fantasie. Ich habe ja kein Interesse an den Genitalien. Ich habe bei einer lebenden Person in einem Rollenspiel keinen Zugriff auf das, was ich mir in meiner Fantasie vorstelle. Und macht's natürlich keinen Sinn für mich. Und es gäbe keine Puppe. Und ich glaube, ich fände es auch irgendwo zu frustrierend, weil es dann irgendwie in die Richtung gehen würde. Aber es eben doch nicht das ist, was ich möchte. Es ist dann immer noch eine Puppe.
Ist dann doch irgendwie nur so fast, ne?
Ja, es ist nicht die Nähe zu einer menschlichen Person.
Ja. Verstehe ich. Gibt es Menschen, denen du deine Fantasien detailliert mitgeteilt hast?
Außer meinen Therapeuten.
Ja.
Meiner besten Freundin und meiner Ex-Freundin habe ich es detaillierter gesagt.
Aber wie hat sich das für dich angefühlt?
Es war irgendwo unangenehm im Sinne von, ich wusste ja nicht, wie sie darauf reagieren. Ich wusste ja nicht, so wenn ich das jetzt sage, ob es ab dem Moment dann so ist, dass sie sagen, so, du, das ist echt ekelhaft. Aber es war mehr so dann die Faszination.
Also die Angst ist da, ne?
Ja, es war dann mehr die Faszination, dass ich das gut finde, aber irgendwo auch so, okay, ich verstehe irgendwie, warum du das gut findest.
Das kann ich gut nachvollziehen. Also bei dem, was du erzählt hast und auch bei dem, was ich bis jetzt schon mitbekommen habe bei deiner Aufklärungsarbeit, wirkt das für mich nicht mehr so fern, wie wenn ich einfach vorher mit dem Konzept in Kontakt gekommen wäre.
Ja, davor, ne, wenn man keinen Berührungspunkt hat mit dem Betroffenen, vor allem der kein Straftäter ist,
ja,
hast du ja nur den Berührungspunkt mit den Tragödien, die entstanden sind, von Personen, die Leichen geschändet haben, von Personen, die getötet haben, um an die Leiche zu kommen, um zu schänden. Und das ist ja auch das irgendwo das Tragische, dass wenn ein Betroffener Hilfe sucht, er nur auf diese Tragödien stößt. Also wie sollst du dich dann noch weiter trauen, nach Hilfe zu suchen? Wo sollst du Kurs suchen? Es ist einfach diese riesige Hemmschwelle und dir wird so sehr suggeriert, dass du zwingend Täter wirst, ne, weil dann auch ganz viele Fälle sind von wegen, ja, die Person, mit der in der Paraffinstörung hat, nach 60 Jahren Erkrankung dann ein Kind missbraucht oder irgendwas anderes gemacht, jemanden vergewaltigt, jemanden getötet, wie auch immer. Wo dann auch die Leute teilweise auch zu mir sagen, so irgendwann kommt das, weil irgendwann passiert das denen allen. Aber das sind Menschen, das wird gerne vergessen, das sind Menschen, die haben keine Hilfe bekommen. Und sie haben es jahrelang hinbekommen, das zu verdrängen oder auch irgendwie zu kompensieren, dass sie es nicht ausleben, bis das, was diese Kompensation, ne, war, verloren gegangen ist. Also für viele ist zum Beispiel so, also ne, da kommen ja Fälle in den Kopf von Pädophilie und Pädokriminalität. Und ich finde es so furchtbar zu wissen, dieser Mensch, dem hätte man helfen können. Man hätte ihm therapeutische Hilfe bieten können. Man hätte ihm helfen können, neue Bewältigungsstrategien zu finden, dass er sich nicht an einem Kind vergreift, weil diese Täter auch super oft dann in der Therapie sitzen und sagen, ich schwöre, ich mach's nie wieder, ich wollte es nicht. Und dann muss man mal sagen, ja, aber es ist ja, es passiert. Und jetzt müssen wir darüber reden, warum es passiert ist und was wir tun können, damit es nicht wieder passiert. Und das wird ja auch super oft vergessen, so, dass auch ein Mensch, der bereits Täterin geworden ist, das Recht hat, Hilfe zu bekommen, dass es nicht wieder passiert. Weil dieser Mensch ist ja offensichtlich komplett überfordert mit sich selbst. Also er braucht ja Hilfe, er kriegt es ja nicht selber hin, sonst hätte er sich nicht dazu entschieden, seinen Fantasien nachzugehen.
Und man muss sagen, man hilft mit Prävention ja nicht nur möglichen Tätern, keine Täter zu werden, sondern den Opfern,
ja,
denen es dann nicht angetan wird, wenn man präventiv daran geht.
Absolut. Täterprävention ist der beste Opferschutz, den wir haben. Weil wenn wir dafür sorgen, dass keine TäterInnen entstehen, dann haben wir auch keine Opfer, um die wir uns kümmern müssen.
Hast du sexuelles Vergnügen außerhalb deiner Fantasien? Wie fühlt sich Sex für dich an und Sexualität?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Ist jetzt sehr breit gestreut, ne?
Ich finde Sex schon sehr schön und sehr gut. Für mich muss es nicht zwingend penetrativ sein. Mhm. Also ich mag auch andere Arten von Sex. Mir reicht es eigentlich auch, wenn man sich gegenseitig anfasst. Das finde ich schon eine schöne Form der Intimität. Dass man da so, ja, beispielsweise, dass ich die Frau dann Finger und ich krieg dann so einen Handjob, so, das ist für mich völlig ausreichend. So, mehr muss nicht unbedingt sein. Ich fühle mich auch nackt nicht so wohl. Ich habe lieber irgendwas noch an.
Okay.
So, es ist schwer zu beschreiben, aber für mich ist Sex nicht so extrem wichtig. Ich habe öfters das Bedürfnis zu masturbieren, als Sex zu haben.
Du hattest mal fallen lassen, dass du handsfree masturbieren kannst.
Ja.
Erzähl mal bitte.
Naja, ich meine, viele werden jetzt wahrscheinlich dann denken, so, du reibst dich wahrscheinlich an irgendwas dran, so Pillow-Humping oder so, aber auch das braucht man nicht. Du kannst dich an dir selber reiben.
Okay.
Das können auch viele Frauen so. manchmal sieht man das auch dann in der Öffentlichkeit, so die Beine überschlagen und dann so ein bisschen den Winkel, also kann man bei den Frauen dann beobachten, den Winkel so setzen, dass quasi der Druck auf die Klitoris kommt und dann so ein bisschen wippen. Entweder mit Beinen wippen oder mit dem Körper wippen. Und das ist dann so hands-free masturbieren. Und so in der Art kannst du das auch erst machen, so dass du deinen Penis ja auch zwischen die Beine klemmst und dann kannst du damit reiben. Also kannst dich an dir selber reiben.
Das ist sehr spannend.
Ja, das habe ich als Kind ganz, ganz viel gemacht, ganz exzessiv.
Und das hat natürlich keiner gemerkt.
Nein, nein, wie denn? Wie denn? Ich habe es ja heimlich gemacht. Ich habe dabei ja auch die Luft angehalten.
Ah, ja. Na klar.
Ja, fällt ja keinem auf, dass auf einmal der Kopf rot wird.
Knallrotes Kinn. Ja, okay. Okay, also Anleitung zum Herz.
Ja, und am Schluss dann so ein fällt nicht auf. Total subtil.
Hast du es so komplett öffentlich?
Ja, ständig. Ich hatte am Tag, also als Kind kannst du auch Höhepunkte erleben, ne? Also ohne Ejakulation. Logisch, das kommt erst später, die Samenproduktion. Aber ja, so 12-mal am Tag bin ich bestimmt gekommen.
Boah, was? So. Ich frage mich, wie viel pädagogisches Personal Gespräche über dich geführt hat.
Also
obwohl, um ehrlich zu sein, ich glaube, das ist gar nicht so unüblich. Ich glaube,
es gibt viele Kinder masturbieren, so ist es nicht. Ne? Also Kinder, die experimentieren sehr früh und sehr viel an sich rum, auch Säuglinge fummeln schon. Das ist völlig normal, ist völlig in Ordnung. Es hat einfach ein anderer sexueller Reiz wie bei Erwachsenen.
Ja.
Und auch wenn jetzt ein Kind missbraucht wird, das ist auch wieder ein anderer sexueller Reiz von einer anderen Person. Ja, prinzipiell sehr viele Kinder sind auch hypersexuell. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Es kommt dann darauf an, dass inwieweit das ist und inwieweit andere Anzeichen von beispielsweise Missbrauch dann vorhanden sind, dass man dann vielleicht aufmerksam darauf werden sollte. Meine Eltern haben sehr wohl Ärzte gefragt, so hier so, mein Kind hört nicht auf zu masturbieren. Ich sag meinem Kind, mach's lieber im Zimmer. Mein Kind tut es trotzdem weiterhin in der Öffentlichkeit und wo auch immer es gerade sitzt. Und die Ärzte waren halt so, ja, Kinder masturbieren halt manchmal, ist okay. Einfach nochmal bestärken, mach's im Zimmer, im Privaten. Aber ich hab's ja nicht begriffen, ich wusste ja nicht, dass ich masturbiere. Das kam mir erst später so mit, ich glaube, 11. Mhm. Ich glaube, ich war 11. Da war ich dann so, sag mal, Mama, ist es eigentlich masturbieren, was ich da mache? Und sie so, also mich ganz entsetzt angeguckt, ein bisschen rot geworden, war so, ja. Und ich so, okay. Und dann war das Gespräch beendet.
Oh mein Gott. Hattet ihr eine Beziehung, die offen, also haben deine Eltern dich irgendwann aufgeklärt? Und
ich wurde von meinem Papa aufgeklärt. Mhm. Auch früh, weil ich viele Fragen hatte. Mhm. Ich habe es halt trotzdem nicht verknüpfen können miteinander. Also weder den Missbrauch noch das Masturbieren konnte ich verknüpfen. Für mich waren das einzelne Dinge, die komplett separat voneinander existieren. Weil mir nicht ins Bewusstsein gekommen ist, so, ja, Sex und dann gibt es auch noch Masturbieren. So, weil mir der Sex erklärt wurde. Und wie macht man Kinder? Und wieso soll ich das miteinander verknüpfen? Weil für mich, mir wurde ja gesagt, das machen zwei erwachsene Menschen. Also wieso soll ich connecten, dass ich als Kind missbraucht wurde, dass das eben dieser Akt ist.
Kannst du dich dran erinnern, als dir das irgendwann klar wurde?
Später dann so, ja, also mit dem Bewusstsein dann so, okay, das ist Masturbation, kamen dann eben auch die anderen Verknüpfungen von wegen, okay, dann. Also das, die Gräueltaten, die mir angetan wurden, das war Missbrauch. Aber so wirklich, dieses Wort Missbrauch kam mir dann erst in den Kopf, als ich so, ich glaube, 15, 16 war, als dann erstmals auch das Thema überhaupt besprochen wurde, sodass manche Kinder werden missbraucht, manche Menschen werden missbraucht. Und dann war es mir so, ja, dieser Moment, wo darüber gesprochen wurde, so ja, das und das passiert da und es ist ohne Konsens und es gibt leider auch Kinder, denen das passiert und ich war so, ich wurde missbraucht. So, das ist das, was mir passiert ist. So, ich wurde als Kind vergewaltigt.
Konntest du dich damit an jemanden wenden?
Nicht wirklich, nein. Ich war nicht wirklich bereit, darüber zu reden, sehr lange Zeit. Und irgendwo war es halt auch dann dieses, wie erkläre ich das? So, was da passiert, das weiß ja niemand mitbekommen hat. Und dann war es so, es wurden ja immer alle so beschützt, ne? Also es ist ja Familie und alles. Es war gar nicht so im Raum gestanden, dass überhaupt irgendwelche Übergriffe da sind, auch wenn auch ja, körperliche Übergriffe da waren. Also da kann ich mich ganz präzise an eine Situation erinnern von meinem Onkel, da war ich 4 damals und er hat mich gepackt an meinem Arm und hat ganz fest dran gezogen und ich hatte dann sehr starke Schmerzen und mir wurde auch sehr, sehr schwindelig und schlecht und meine Eltern sind mit mir dann ins Krankenhaus gegangen, weil ich mich nicht mehr habe anfassen lassen, weil ich so Schmerzen hatte, aber ich habe auch nicht gesprochen. Einfach weil, ne, Schockmoment und ich hatte als Kind selektiven Mutismus, also ich war teilstumm, ich konnte nicht mit jedem einfach so reden. Und im Krankenhaus dann hat der Arzt einfach so meine Hand gepackt, die ich so von ihm wegziehen wollte. Ich habe mich so weggedreht und hat so meine Hand genommen, hat geschüttelt, wegen, ne, Handschütteln zum Begrüßen. Und dann hat es plopp gemacht und dann war meine Schulter wieder drin. Also mir wurde die Schulter ausgekugelt und das ist mehrfach passiert. Also ich war nicht jedes Mal im Krankenhaus, aber das ist mehrfach passiert. Und anstatt dass ich getröstet wurde, weil das ja saumäßig wehtut, für alle, denen es mal passiert ist, so, ne, ein ausgekugeltes Gelenk, oh Gott, tut ja sau weh. Auch Tage danach noch, auch Wochen danach noch tut das weh. Mein Onkel wurde getröstet. Weil der wollte das doch gar nicht. Das tut ihm doch so leid. Und der Arzt hat auch gesagt, so hier, wenn man ein Kind ein bisschen härter greift, da kann das halt mal passieren.
Das heißt, das ist das Umfeld, in dem du groß geworden bist, sozusagen, ne?
Ja.
Dir werden Dinge angetan und dann wirst du nicht damit ernst genommen.
Ja, und deswegen habe ich ja sehr schnell, sehr früh gelernt, ich werde nicht beschützt, mir hört niemand zu, ich werde nicht gesehen, also muss ich mich beschützen. Und ich habe dann ja auch als Kind Waffen mitgenommen zu diesen Treffen, zu den Verwandten. Also ich hatte Messer dabei, ich hatte Äxte dabei und ich wurde jetzt mal erwischt und mir wurde das weggenommen und dann wurde ich immer einsatz angeguckt, so einfach, hast du das mitgenommen? Und ich habe die angelächelt und habe gesagt, weil ich die alle töten werde.
Wie alt warst du?
4. Und dahinter frage ich halt meine Eltern so, wieso seid ihr nicht zum Therapeuten gegangen? So, ja, klar, der Hausarzt hat euch gesagt, dem Kind geht's gut, alles in Ordnung. Manchmal sind die Kinder ein bisschen crazy. Aber irgendwann muss euch doch ein Warnsignal aufgehen oder sagen, okay, wir lassen es trotzdem mal therapeutisch abklären, weil meine Eltern jetzt keine Therapiegegner sind oder so.
Ja.
Und ich habe auch Jahre später Bücher gefunden von meiner Mutter, von wegen so, Hilfe, mein Kind masturbiert. Und da denke ich mir so, wenn du dir das holen konntest, wieso konntest du nicht sagen,
ja,
wir gehen jetzt zu einer Person und du redest mal mit dieser Person.
Ja.
Ja. Und das ist halt nie passiert.
Auch da hätte man sehr viel früher sehr viel besser helfen können.
Ja. Also man hätte sehr, sehr viele Erkrankungen von mir ja vorneweg bewältigen können, sodass es erst gar nicht entsteht. So, man hätte sehr früh richtig eingreifen können.
Ja.
Aber ja, dieses Wegignorieren. Und ich mache ja meinen Eltern auch gar keinen Vorwurf deswegen. So, das habe ich aufgearbeitet. Ich habe es früher gemacht, ganz doll. Logisch. Bei irgendwem suchst du die Schulden, sei es bei dir selber. Aber ich weiß, mir ist bewusst, ich kann nichts dafür. Ich war ein hilfloses Kind. Jedes Kind ist hilflos und jedes Kind ist darauf angewiesen, dass es von den Erwachsenen beschützt wird. Die einzige Aufgabe, die ein Kind hat, ist Kind zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Und das wurde mir genommen. Und ich habe gelernt, dass das menschliche Gehirn alles tut, um eine Situation zu ertragen. Und deswegen sehr viele Eltern und generell der Umkreis sehr viel verdrängt. Also der Prozess der Verdrängung ist absolut nicht zu unterschätzen. Das ist auch kein, ich gucke jetzt aktiv weg und das ist gar nicht so schlimm und ein Schönreden, das ist es gar nicht. Das ist ein unterbewusster Mechanismus, der so gewaltig ist, dass es den Leuten erst im Nachhinein auffällt, dass sie sagen, wieso habe ich das nicht gesehen? Du wurdest quasi vor meinen Augen missbraucht und ich habe es nicht gesehen. Und deswegen mache ich meinen Eltern nicht diesen Vorwurf, weil ich weiß, dass das passiert ist, weil als meine Mutter einmal dann, als ich ungefähr 13 war, mitbekommen hat, wie meine Tante mich angebrüllt hat, von wegen, sie verprügelt mich, hat meine Mutter sie ganz entsetzt angeguckt, hat mich angeguckt und hat gesagt, tut mir leid, dass ich dir nie geglaubt habe.
Oh Gott, wie hat sich das für dich angefühlt?
Ein bisschen wie ein Gewinn, aber zu der Zeit, sie wusste ja nicht, dass da noch mehr dahinter steckt. Sie dachte, das ist verbale Gewalt und Drohungen, aber ihr war nicht bewusst, wie viel das eigentlich ist, wie viel Demütigung und wie viele Übergriffe da eigentlich waren auf verschiedenen Ebenen, also sehr viele Arten von Gewalt. Das war ja nicht bewusst, sehr, sehr lange nicht. Aber meine Mutter hat auch geweint. Also es hat ihr aufrichtig leid getan, aber für mich hat das nicht sich irgendwie angefühlt wie ein so, ach, puh, endlich wurde ich gesehen, sondern irgendwo auch eine Genugtuung. So, ich habe dir auch gesagt, dass die mir wehtun. Und du hast mir nicht geglaubt. Und ab da war dann auch dann, dass ich lange Zeit so einen Hass gegen meine Mutter auch empfunden habe, eine Wut gegen meine Mutter empfunden habe, weil ich mir dachte so, hättest du mir vor 10 Jahren zugehört, das hätte alles nicht sein müssen.
Ja. Ich nehme aber an, also das ist ja das Alter, wo es dann für dich langsam losging.
Ja.
Ne? Ich nehme an, das war dir nicht von Anfang an klar, dass das in Zusammenhängen ist, ne? Weil sich das für dich angefühlt hat wie eine ganz normale Sexualitätsentwicklung. Man findet Sachen hot.
Ja.
Oder?
Also ich habe erst in der Therapie, als es halt auseinandergefriemelt wurde, von wegen so, was ist daran gut und für welchen Zweck erfüllt diese paraphile Störung, da ist es mir dann bewusst geworden, da war ich dann so, da ich vergewaltigt wurde und weil ich mich damit selbst tröste. So, es erfüllt diesen Zweck.
Kannst du diese Selbsttröstung genauer beschreiben?
Naja, du bist dann, wenn du überlegst, so in welcher Situation bist du während des Missbrauchs? Also du bist ein hilfloses Kind, du liegst auf dem Rücken, du kriegst sehr wenig Luft, weil du von diesem großen Körper erdrückt wirst, der sich auf dich drauf lehnt. Das heißt, meine Hüftknochen haben wehgetan, meine ganzen Beckenknochen, die sind auch gerne mal rausgesprungen. Also ich habe bis heute auch Probleme mit meinen Gelenken von diesem Missbrauch. Und dann diese, ja, schon bohrender Schmerz teilweise. Wie fühlst du dich da? So, wenn du dir sowas vorstellst und dann eben dieses Umgekehrte, was wünschst du dir eigentlich in diesem Moment? Du wünschst dir diese Sicherheit, du wünschst dir Kontrolle, auch Kontrolle über deine eigene Lust. Weil irgendwo bist du ja auch, und wenn es im Nachhinein ist, als Erwachsener oder Jugendlicher, wie auch immer, irgendwo bist du ja auch dann von dir selber erschrocken, dass du Lust empfunden hast. Und das ist ja auch so ein Punkt, den TäterInnen aktiv benutzen, um zu manipulieren. Nur zu sagen, so, dir gefällst du. Und was willst du da sagen als Kind? Die Person hat ja recht, du empfindest ja Lust, aber das heißt ja nicht, dass es dir gefällt. Die Lust ist halt da. Ja, und das ist einfach das, wo dann der Trost ist. So dieses Umgekehrte, aber eben nicht im Sinne von die Fantasie, den Täter oder die Täterin zu vergewaltigen, sondern ein davon distanzierter menschlicher Körper, den zu benutzen.
Ich finde es sehr einleuchtend. Das gerne genauso stehen lassen und gerne so historisch durchgehen, wie es bei dir mit dem Sexleben so ab 21 praktisch dann so war, wenn du möchtest.
Der penetrative Sex mit 21, ja, ich habe davor mit 18, also davor habe ich mich auch schon damit auseinandergesetzt, aber mit 18 habe ich angefangen, das auch aktiv auszuleben, waren BDSM-Sessions. Aber halt ohne Sex. Aber ich habe sehr Spaß
gehabt. Warte mal. Du hast vor deinem ersten Mal penetrativen Sex gedacht, oh, BDSM-Sessions.
Ja. Ich meine, da war ich ja auch in der Machtposition. Ne? Ich habe immer die dominante Rolle gehabt. Mhm. Bei BDSM war es mir dadurch, dass es halt auch kein Sex war, egal welches Geschlecht. Und ja, da habe ich dann halt mir meine devoten Leute gesucht und habe mir das dann in den ersten Sessions beibringen lassen, von wegen so, wie erkennst du ein richtiges Sub und wie bist du ein richtiger Dom? So, was sind eigentlich die Regeln? So mit safe, sane, consensual, also dass du wirklich in einem gesicherten Rahmen bist, einem Rahmen mit, ne, wo du nicht betrunken bist, nicht auf Drogen bist, wo du absolut genau weißt, was du tust und eben Konsens. Diese Einwilligung von beiden Seiten. Und dass man dann auch sich ein Safe Word aussucht, dass man sagt, okay, ich darf Nein sagen, aber du machst weiter, bis ich dieses Wort sage und dann ist Tuck, dann ist over. Ne? Es gibt dann noch dieses Ampelprinzip, wo man sagen kann, okay, bei Orange sage ich ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger. Wir nähern uns einer Grenze, die ich nicht überschreiben möchte. Und bei Rot ist dann komplett over. Und bei Grün kann man dann immer so richtig schön nachfragen, so, wenn man jetzt nicht direkt fragen will, von wegen findest du es gut, kann man dann einfach den Feedback kriegen von wegen Grün. Kannst weitermachen, ja. Ne? Zumal ich immer sage, nach Konsens zu fragen, auch innerhalb einer Session, kann sehr erotisch sein. Also Konsens ist, ne, es kommt drauf an, wie man fragt, wenn du einfach sagst, ja, möchtest du jetzt mit mir schlafen? Finden viele jetzt eher weniger geil. Aber wenn man sagt so, hey, ich habe richtig Lust auf dich, das ist halt dann schon nice, ne? Wenn man es, dann fühlt man sich begehrt. Und das waren so meine ersten komplett, ja, sexuellen Erfahrungen dann. Und es waren dann so Szenarien erstmal am Anfang, gerade am Anfang, die viel mit Spanking waren. Ich glaube, das hat sich bis heute so am meisten mitgehalten. So Spanking mache ich total gerne. Mhm. Also mit verschiedenen Sachen, sei es mit der bloßen Hand, sei es mit Flogger, sei es mit Peitschen, sei es mit Paddeln. Also alles Mögliche kann man da benutzen, auch Kochlöffel und so. Man kann ja sehr, ne, wenn man nicht den Zugriff hat auf solche professionellen Dinge, dann wird man ein bisschen erfinderisch. Kann auch ganz geil sein. Aber ja, dann hatte ich dann irgendwann so das Ding, dass ich einen Mann kennengelernt hatte und der war so, ja, er findet Fisten halt voll geil. Und ich war so, let's go, das klingt interessant. So, wie machen wir das? Sodass da auch nichts passiert, weil ich habe jetzt auch keinen Bock, ja, die Scheiße unter den Fingernägeln zu haben. Ne, ist blöd, machen wir nicht. Und dann hat er mir erklärt, wie er sich sauber macht. Hat es dann auch gemacht. Und ja, dann hat er mir so das Gleitgel in die Hand gedrückt. Das war dann extra so für Fisting auch gemacht. Ich habe da mich zu der Zeit überhaupt nicht mit auseinandergesetzt.
Ganz kurz so für meine Vorstellung. Wo hat das alles stattgefunden? War das in Privaträumen oder bist du in Clubs gegangen?
Das war schon privat.
Okay.
Also ich bin da schon zu den Leuten hin. Also ich war sehr gefährlich unterwegs. Es war nicht sonderlich sicher. Also ich empfehle das nicht sonderlich. Gerade so, wenn man so jung ist und es waren halt alles immer schon ältere Leute, so nicht in meinem Alter. Ist nicht ganz alt, aber nicht mein Alter. Mhm. Ja, und dann hatte ich halt so meinen Arm bis zum Ellenbogen in einem Arsch von einem fremden Mann drin. Das war schon interessant.
Macht man das, langsam gemacht oder hast du so direkt rein?
Du musst schon vorbereiten, ne? Du musst schon erstmal mit den Fingern so ein bisschen anfangen und auflockern und dadurch, dass du eben dass die Person diese Enddarmreinigung gemacht hat, du musst dir vorstellen, der Arsch hat zwei Muskeln. So, du hast den äußeren Schließmuskel und den inneren. Den äußeren, den entspannst du selber. Das ist eine Kopfsache. Auch generell Analsex ist sehr viel mit Kopf, ne? Wenn du jetzt deinen Kopf drauf drehst, von wegen so, ich habe jetzt Sex, das ist was Sexuelles, das ich mache, dann ist es auch für den Körper geiler. Weil sonst viele Leute sagen ja, es fühlt sich ein bisschen an wie rückwärts scheißen. Das ist halt das, was, wenn der Kopf nicht mitmacht, ne? Aber ja, du fängst halt einfach wirklich an mit eben Fingern und so. Und ich habe den Vorteil, ich habe ja sehr schmale Hände und Finger und Handgelenke. Da kommt man dann ziemlich schnell, ziemlich weit. Und durch diese Enddarmreinigung ist der innere Schließmuskel geöffnet und locker, weil es muss ja nichts davon abgehalten werden, nach unten zu kommen. Und ja, dann arbeitest du dich halt so langsam vor. Und wenn du dann so mit der Faust einmal so durchgekommen bist und, ne, am Anfang, du bist halt langsam und tastest dich so und diese Geschwindigkeit ran, guckst, dass du genug Gleitmittel benutzt, lieber zu viel als zu wenig in dem Punkt.
Aha.
Und ja, dann kannst du dich halt so vorarbeiten. Und dann war das irgendwie so ein Ding, das ich so interessant fand, dass ich mehrere Leute gefistet habe, also so anal wie auch vaginal. Geht beides. Ist auch dann interessant, wenn du so tief kommst mit deiner Hand, dass du den Muttermund berühren kannst. Du fühlst das richtig, so diesen Ring. Das ist interessant. Crazy. Und es ist auch interessant zu fühlen, so wenn eine Frau geil wird, dann macht die ja Platz, so rein anatomisch gesehen. Und es ist schon interessant, das mit der Faust oder der Hand zu spüren, wie dann so eine Höhle entsteht. Wie Platz gemacht wird dafür und wie auch du immer tiefer kommst, weil das verlängert sich ja auch. Es dehnt sich ja alles komplett aus. Das ist ein interessantes Gefühl. Und das fand ich dann, das hat mich so ein bisschen gepackt und dann habe ich ja mehrere Leute gefistet.
War das noch die Phase, wo du dachtest, du bist asexuell?
Ja.
Und was... Und hast du es dann aus wissenschaftlicher Neugier gemacht? Ja, oder also was hast du empfunden dabei?
Oh, ich mochte die Kontrolle, ich mochte die Macht und ich fand das so absolut faszinierend und auch irgendwo ist nicht zu der Zeit nicht im sexuellen Sinne geil, aber an und für sich geil. Es gibt kein mächtigeres Gefühl, als wenn ein Mann, der 20, 30 Zentimeter größer ist als man selber und breit ist wie ein Schrank, so mit tränenden Augen auf Knien vor dir bettelt, dass du ihm den Arm in den Arsch steckst oder ihn halt auspeitschst. Das ist schon ein gutes Gefühl.
Wow. Okay, und wie kommen wir von da hin dann zu dem Punkt, wo du... Wo du heute sagst, nee, also eigentlich finde ich, Sex ist auch richtig schön, wenn man sich streichelt und zwei Paar, also das hat ja sehr, sehr kinky angefangen.
Ja. Es geht ja vor allem um die Dynamik und man kann sehr sanft miteinander Sex haben, während es trotzdem BDSM ist. Es ist ja eine Dynamik. Es geht nicht darum, so, oh, du musst jetzt brutal sein, du musst gewalttätig sein oder wie auch immer. Darum geht es überhaupt gar nicht. BDSM ist generell eine Machtdynamik und ich in meiner dominanten Rolle habe sehr viel Macht, habe sehr viel Kontrolle, ja, aber die eigentliche Person, die die eigentliche Kontrolle hat, ist ja die devote Person. So, du verdienst dir ja dieses Devote von der Person, diese Unterwerfung, das ist was, das verdienst du dir und deswegen ist es auch so dann ein Stolzmoment, sodass du diesen Raum bieten kannst, wo diese Person das zulässt. Und was ich halt auch immer so wichtig finde zu betonen, dass eine Person, die devot ist, unterwürfig ist, hat sehr, sehr viel Stolz, gerade weil sie das abgeben kann, diese Kontrolle abgeben kann. So. Aber eben im eigenen gesicherten Rahmen. Und das ist so das, was mir daran gefällt. Und das kann man eben auch in einem sanfteren Rahmen machen. Man kann eben auch beim Streichen ab und zu ja auch Spanking mit einfügen, was auch sehr schön sein kann. Ich meine, weil bei Spanking, du schlägst da nicht einfach drauf.
Bitte nicht.
Du deutest vielleicht auch mal drauf an. Du bist mal härter, du bist mal weniger hart. Du switchst so zwischen den Toys hin und her. Und du kannst auch mal die Person überraschen, indem du eben streichelst oder dann mal so einen Finger einführst oder sowas. So.
Ja.
Man kann dann schon sehr viel Lust steigern, weil Schmerz ja vor allem dann geil wird, wenn er im sexuellen Kontext ist. Du musst ja kein Masochist sein, um Schmerzen geil finden zu können. Aber es ist ja eben dieses ganze Szenario und alles, was dazu gehört, die dann diese Lust auslöst.
Ist es für dich in deinem Sexleben generell so, dass du in BDSM-Dynamiken Sex hast?
Ja, also ich fühle mich da am wohlsten. Vielleicht auch, weil es meine ersten Erfahrungen waren.
Und es würde aber auch für mich generell zu einem Muster passen, ja. Von die Kontrolle haben wollen aus Sicherheitsgründen, oder?
Ja, ich meine, ich hatte auch schon, natürlich hatte ich auch schon Vanilla-Sex, wo überhaupt keine BDSM-Dynamik war, aber das waren Sexe, die habe ich in der Regel abgebrochen, weil ich sie so langweilig fand. Das hat mich so angeödet und dann bist du so zwischen den Beinen und ne, bewegst dich, du hast Sex und denkst dir so, das ist schon öde, ne? Eigentlich, ich hätte schon Hunger. Also so eine Pizza wäre gerade schon geil. Ich hätte eigentlich auch Lust auf Kuchen. Und ich hatte auch Sex, wo ich dann gesagt habe, so, ich habe gerade Hunger. also ich krieg gerade Hunger. Ich habe eigentlich mehr Bock auf gerade Pizza. Und dann die andere Person aber gesagt hat so, ja, aber ich habe noch Bock auf Sex. Finden wir vielleicht einen Kompromiss? Ja, und dann hatte ich Sex, während ich gegessen habe.
Nee.
Doch. Es ist mehrfach passiert, dass ich dann ich so eine Pizza gegessen habe oder so Chicken Nuggets.
Bist du dann oben, unten, einhändig?
Das war in der Regel schon so missionar und die Partnerin selber haben dann teilweise auch gegessen. Und dann so, warte mal, mach mal kurz so ein Kissen dahinter, dass ich ein bisschen mehr. Dass ich so ein bisschen sitzend bin und dann ist Essen einfacher. Aber ja, die dann teilweise gesagt haben, so, jetzt kriege ich aber auch Bock, wenn das riecht so schon lecker, ne? Oder mal kurz Pause gemacht, gegessen, weiterhin Sex gehabt, so.
Das verstehe ich. Das Zeitgleiche habe ich noch nie ausprobiert, muss ich sagen.
Ja.
Bis zum Höhepunkt dann auch durchgezogen? Also bist du count gekommen?
Sowas im Mund, ja, aber gekaut dabei nicht. Also du bist dann mit dem Kopf ein bisschen woanders als gerade, ich sag es mal, den Chicken Nugget durchzukauen.
Ja.
Aber danach, ja, klar. Also ich bin jetzt auch kein Mensch, der laut stöhnt oder so, war ich nie. Wurde mir auch schon vorgeworfen, von wegen, es ist schon nicht geil, wenn du nicht stöhnst. Also viele Frauen sagen, sie finden es geil, wenn der Mann stöhnt. Aber ich habe gemerkt, wenn ich es zulasse zu stöhnen, dann hyperventiliere ich eher und dann wird mir schwindelig.
Ach, spannend.
Und dann kriege ich so ein Kribbeln in den Händen und ich merke einfach die Symptome von Hyperventilieren. Und ich denke mir so, sag mal, bin ich zu blöd zum Atmen? Weil es sich nicht so anfühlt, als würde ich falsch atmen, aber ich kriege dann die körperlichen Symptome und bin so, ja, nee. Ich überventiliere gerade, du. Wenn ich es weitermache, dann kippe ich dir weg.
Heilige Scheiße. Okay. Also irgendwie hältst du vielleicht immer noch die Luft an am liebsten?
Am liebsten ja.
Ach, es guck funktioniert mal. Das. Hat sich durchgezogen.
Es lässt sich auch irgendwie leichter einen Druck aufbauen.
Ja, das kann ich aber verstehen. Das kenne ich.
Also viele Frauen, habe ich gemerkt, halten die Luft an beim Kommen und krampfen dann selber. Also ja. Die machen dann so oftmals die Beine ganz gerade und zittern dann, also die drücken ja selber fest, ist nicht so ein Orgasmus zittern, sondern weil sie halt so viel Spannung da drauf setzen.
Ja.
Das, ja.
Spannend, ja. Ja, könnte ich so unterschreiben. Du hast ja generell einiges an Wissen zu Sex und Sexualität, auch aufgrund deines Berufs, den wir noch gar nicht angesprochen haben, ne?
Ja, hi, ich arbeite in einem Erotikfachgeschäft.
Ich denke, das gibt doch auch noch ein paar Stories, oder?
Ach, die ganzen Fragen, die da teilweise kommen. Also eigentlich jedes Mal, wenn ich arbeite, kläre ich mindestens eine Person sexuell auf, sei es irgendwas Anatomisches oder irgendwas anderes. So. Ne, Menschen, die kommen und sagen, sie möchten BDSM ausprobieren, so ein bisschen schlagen, ein bisschen peitschen, ein bisschen Spielchen spielen, wo ich dann erkläre, so wie sie sich da rantasten. Ich frage auch generell in der Kasse so, wenn sie mit einem Flogger oder mit einer Peitsche ankommen, bin ich so, hast du das mal gemacht oder bist du da komplett neu drin? Und dann sind die meisten erstmal so, Und ich sehe, kurzer Tipp, schlag erstmal bei dir selber. So Innenseite, Oberschenkel und guck selber. Und wenn du jemanden so beim Spanking bist, schlag nicht auf die Nieren drauf, erst recht nicht mit einer Peitsche. Also mit einem Flogger kannst du es machen, klar. Aber mit einer Peitsche nicht, mit so einer Gerte vor allem. Weil da kannst du schon Nierenschäden verursachen und du kannst auch das Gewebe schädigen, wenn du auf dünne Haut schlägst. Und das erkläre ich dann halt den Leuten ganz kurz. Oder wenn es um Vibratoren geht und ich bin so, ja, guck mal hier, da hast du den Vorsatz. Und es ist nicht so, dass er nicht direkt rüberkommt wie bei so einem Bunny-Vibrator für die Klitoris. Und dann erkläre ich den Leuten, das ist fürs Perineum, das ist der Damm. Und da sind auch super viele Nerven und das kann auch schon geil sein, wenn man da Druck hat. Deswegen haben viele Toys für Männer, für die Prostata, auch eben diesen Vorsatz fürs Perineum, dass da auch nochmal Druck ist und nochmal Vibration ist und so, weil das halt ne, sich gut anfühlt.
Das
sind viele Nervenenden. Deswegen stehen ja auch viele Männer darauf, wenn man ihnen an den Hoden rumspielt. Ne, weil du ja oftmals dann auch mit der anderen Hand Druck machst auf das Perineum, wenn auch unbewusst.
Ja.
Ja, das erkläre ich sehr vielen Leuten. Oder auch so, wie sieht eigentlich die Klitoris aus? Dass es nicht eben diese kleine Perle da oben ist, sondern dass da sehr viel mehr ist.
Da könnt ihr gerne mal googeln. Das ist ziemlich groß.
Ja, es ist ziemlich groß. Und wir haben auch einen Vibrator, der ist geformt wie eine Klitoris.
Ach.
Ja, den kannst du dann so richtig schön.
Das heißt, den kannst du auch perfekt dann nutzen, um es einmal zu erklären wahrscheinlich.
Ja, den kannst du richtig schön dann zwischen den Labien hinsetzen. Da hat er dann links und rechts seinen Bogen und dann eben in Vorsatz oben auf die äußere Klitoris, sag ich mal, einen äußeren Vorsatz. Ja, dann kann man bei einer Frau schön reinschieben, reinstecken.
Ja.
Ja.
Cool. Was sind denn die beliebtesten Toys, würdest du sagen? Oder die beliebtesten Gegenstände?
Die beliebtesten Gegenstände. Also ganz prinzipiell, egal welche Sexualität eine Person hat, egal welches Geschlecht, sind Analplugs sehr beliebt. Mhm. Einfach weil es ja nochmal ein anderes Feeling gibt, weil du als eine Person, die penetriert, du spürst da den Plug. Du spürst ja dann, was das da was ist. Und wenn das auch noch vibrieren kann, kann das interessant sein. Es macht generell so ein bisschen enger auch. Kann sehr viel nochmal, ne, bewirken. Das wird sehr viel gekauft. Ansonsten, Männer kaufen sich sehr gerne Masturbatoren, ne, die so gesellschaftlich eher Taschenmuschis genannt werden. Die können mittlerweile ziemlich viel, ne, von Saugfunktionen her und Vibration, Wärmefunktion, alles Mögliche.
Dazu habe ich mal direkt eine Frage.
Ja.
Ich kenne einige, die sind ja dann innen so richtig genoppt. Mhm. Wie kriegst du die richtig sauber?
Du kannst Seife für sensible Hände benutzen und dann richtig so reingehen und dann, ne?
Okay.
Mit stoßenden Bewegungen dann. Es gibt aber auch wirklich Reinigungsschaum explizit für Toys, die du dann reinmachen kannst und die dann einwirken und dann ausspülen und dann eben ja mit klarem Wasser raus. Auch nochmal desinfizieren dann. Ich sage auch immer den Leuten, wenn sie sich Toys holen, so, hey, wenn du das auch anal benutzen willst, entweder du ziehst da ein Kondom drüber oder du desinfizierst es bitte danach, weil wir wollen das nicht vorne rein haben. Wir wollen keine Pilzinfektion. Wäre blöd.
Ja, wäre unpraktisch.
Ja, und auch manche, die dann kommen und sagen, ja, Toys sind sie jetzt eigentlich nicht so der Fan, also gerade wenn es um penetrierende Toys geht. Und ich dann frage, ja, warum denn was? Fühlst du da nicht so viel? Weil es gibt natürlich auch viele Frauen, die einfach nicht so viel fühlen beim Penetrieren. Und dann kommt oftmals, ja, immer wenn ich ein Toy benutze, kriege ich irgendeine Infektion oder irgendwas. Und ich bin dann so, okay, gut, entweder du hast es nicht richtig sauber gemacht, vorher, nachher, wie auch immer. Oder du bist so empfindlich, dass ich dir empfehle, mach mal ein Kondom drüber. Und dann sollte da nichts mehr passieren. Und dann sind die auch so, okay, die kaufen jetzt Kondome für ihr Toy. Die machen das. Weil sie dann keine Probleme haben. Also wenn man wirklich empfindlich ist, ja. Kondom. Gibt nichts Saubereres als das.
Mega guter Tipp. Ja, macht total Sinn. Krass.
Ja, und wenn man vor allem so gerne hin und her switcht von anal zu vaginal, früher oder später nimmt jedes Toy, das du dir anal einführst, einen bestimmten Geruch an. Logisch. Wenn du das vermeiden willst, Kondom. Anders kommst du nicht drum rum. Weil, ja, irgendwann nimmt es einfach das an. Ist logisch.
Ja. Smart. Kannst du dich an den besten Sex deines Lebens erinnern?
Oh, das ist schwer. Ich sag mal so, es gibt den besten penetrativen Sex, den ich hatte, an den ich mich erinnern kann, aber auch so die besten Sessions, so, die ich hatte, also mit Sex ohne Penetration auch, so diese Kategorien.
Du hast jetzt bestimmt für beides so ein Happening im Kopf, oder?
Also vom penetrativen Sex her war der beste mit meiner Ex-Partnerin, den ich da hatte, der auch sehr lange ging. Wir hatten sehr viele Pausen immer wieder dazwischen. Auch wo wir beide sehr lange gar nicht gekommen sind, so ganz prinzipiell. Also für mich ist auch ein Orgasmus beim Sex nicht wichtig. Ich kann auch, wenn ich danach kommen möchte, mir es kurz selber machen, so ist es nicht. Kriegt man auf die Kette. Ja, das der beste Sex, den wir da hatten, der ging über 6 Stunden.
Wow.
Das, okay. Das Zimmer hat auch sehr unangenehm gerochen am Schluss. Also ne, Schweiß und Sex und ne, so ein bisschen wie im Löwenkäfig. Ja, aber das war so der Beste, einfach weil es nicht darum ging, zu kommen, sondern es um diese Intimität ging und dieses Beisammensein und gemeinsam Lust empfinden und geil aufeinander sein. Darum ging es. Und das war so das Schöne daran. So mit, wie gesagt, mit, klar, logisch, Pausen, weil wenn man über 4 Stunden lang eine Erektion hat, dann wird das auch irgendwann gefährlich. Dann sollte man in die Notaufnahme gehen, weil die Blutgefäße gehen auch kaputt davon, ne? Das ist also, weil die es nicht wussten.
Vorsichtig sein, Leute.
Irgendwann in die Notaufnahme, auch wenn ihr irgendwie einen Penisring benutzt, nicht übertreiben, so nach einer halben Stunde solltet ihr den mal runternehmen. sonst macht ihr euch euren Penis kaputt. Bitte gern geschehen. Ja, und ansonsten, der beste nicht penetrative Sex war mit einer Person, ich weiß noch nicht mal mehr, wie die heißt. Keine Ahnung. Es war eine Fremde, es war ein One-Night-Stand. Ja. Aber das war gut. Es war ja einfach, ich mochte auch da die Intimität und die Dynamik davon. Das hat mich da einfach irgendwie, ich weiß nicht, besonders geil gemacht. So.
Okay.
Ja, ich hab da auch gemerkt, so ich finger sehr gerne. So oral ist nicht so mein Ding, aber ich finger sehr gerne. Mhm. Ich will jetzt nicht behaupten von wegen so, ich bin der King im Fingern. So, ich habe doch nie negatives Feedback bekommen.
Ja, aber passt, hau raus.
Aber so vom Ding her, ich kriege sehr oft gesagt, also wenn ich jemanden finger, kriege ich eigentlich gesagt, dass ich das sehr gut kann. Auch von Leuten, die mir vorher gesagt haben, so, sie stehen nicht so auf Fingern. Und dann ist aber so, darf ich trotzdem einfach ausprobieren, so, vielleicht magst du, was ich mache, oder vielleicht kannst du mir sagen, was du anders haben möchtest. Hatte ich bisher keine, die gesagt hat, so, nee, war scheiße. Wäre ich so ein bisschen so, okay, jetzt bin ich überreizt und jetzt kannst du aufhören.
Reicht auch.
Logisch, klar. Aber in der Regel habe ich so schon das Feedback bekommen, von wegen so, war schon gut, weil ich glaube, weil ich auch einfach so drauf eingehe, so wie reagiert die Person, was fühle ich, wie ob jetzt Platz gemacht wird innen drin oder nicht. Weil klar, Feuchtigkeit heißt es erstmal nicht, dass da Lust da ist. Es kann Selbstreinigung sein, es kann einfach sein, dass der Körper, klar, der wird anfangen, sich zu befeuchten, damit nichts kaputt geht. Aber ja, oder einfach nachfragen, so hier, findest du das gut, soll ich mehr Druck machen, weniger Druck machen, das ist halt total unterschiedlich von Person zu Person und darauf gehe ich halt sehr ein. Das mache ich halt ganz gerne.
Ich finde, das ist ja auch schon der ultimative Hot-Tipp, ne? Also auf das Gegenüber eingehen und ja, schauen, was.
Ja, es ist einfach so ein Ding von Druck machen und du sollst es nicht, so, ich sage es mal, die zwei Finger vorstrecken, am besten noch den Daumen davor halten und dann hinpumpen. Das ist nicht geil, liebe Leute, das tut den meisten noch weh. Mhm. Das wollen wir nicht. Viele mögen auch nicht, dass der Klitoris direkt berührt wird. Die wollen, dass da was im Weg ist. Entweder die Unterhose oder du, ne, das Klitoris, das Vorhäutchen davon. Bei manchen kannst du auch, es klingt so merkwürdig, aber einfach eine Schamlippe nehmen und die drüber legen und dann reiben. Das kann schon helfen. Oder halt komplett gar nicht.
Rüberklappt.
Ja, ist es ja irgendwo auch, ne? Und ansonsten, ja, oder halt wirklich gar nicht hinfassen. Die wollen nur innen drin. Da kommt es halt ganz drauf an. Und dann wirklich dieser Druckausgleich. So von der Klitoris dann gucken, so eher fester, eher weniger fest. Und dann sich dabei auch nicht vergessen. Nur weil die Person geil wird, heißt es nicht schneller. Weil der Unterschied zwischen einer männlichen Anatomie und einer weiblichen Anatomie ist, wenn eine Frau etwas geil findet, dann soll es genau so bleiben. Änder deinen Rhythmus nicht, werd nicht schneller, weil wenn ein Mann etwas geil findet, dann hat er das Bedürfnis schneller und fester.
Aha.
Und das ist das, was halt oftmals aneinander gerät. So, weil du als Mann denkst, boah, geil, du findest es gut und dann denkst du dir, wenn ich es fester und doller mache, findest du das auch geil. Aber das ist dann da der Moment, wo viele Frauen ihre Lust verlieren oder eben dieses, ich bin kurz vom Orgasmus verlieren, weil der Rhythmus sich geändert hat, der aber gerade so das Ideale, die idealen Spots berührt hat.
Ich glaube, das kennen alle. Ich glaube, das kennen alle Frauen.
Ja, das ist einfach dieses Problem. Wenn eine Frau dir sagt, das ist geil, mach so weiter, dann mach so weiter. Ändere nichts. Versuche, das genauso beizubehalten. Und wenn das nicht hinkriegst, ist okay. Ist in Ordnung, ist es anstrengend. Manchmal denkt man sich auch beim Sex so, fuck, ich kann gleich nicht mehr. Und dann kann man das auch sagen, so von wegen so, ey, können wir kurz die Stellung wechseln oder kannst du dich mitbewegen, weil ich krieg gleich in Krampf in meine Arschbacken. So, ich fühl's einfach gerade. Oder so, meine Arme wollen mich gleich nicht mehr halten. Ich kann jetzt nicht weiter über dir gebeugt so sein und dich ficken. Ist gerade nicht mehr. Meine Kondition sagt nein, meine Geilheit lässt gerade nach, weil mein ganzer Körper sagt, so, warte mal, wir müssen durchhalten. Und das ist halt auch so ein Moment, den man kommunizieren muss, wo man sagen muss, ich kann gleich nicht mehr. Du musst mir gerade ein bisschen entgegenkommen und bitte keinen Sehstand machen. Und das ist ja auch geiler, wenn du mit jemandem Sex hast, wo dann das Becken mitbewegt wenigstens.
Klar, absolut.
Ja, dann fühlt man sich ja auch sehr begehrt und sehr gewollt. So, wenn du auch über jemanden gebeugt bist, gerade bei Missionarstellung, und du dich nicht mehr bewegst, aber die andere Person sich bewegt und das vielleicht auch nicht,
oh ja, das ist halt
auch nicht so unbedingt ein bewusstes Bewegen ist, sondern der Körper macht das selber.
Ja.
Das ist geil.
Ja, ja, sehe ich. Du, wir haben ja jetzt schon über einiges gesprochen. Ich habe natürlich noch den ganz, 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 ganz großen Blog von deinem Linktree, den ich unbedingt erwähnen möchte und auch als großen Themenblock mitnehmen wollte. Bevor wir dahin kommen, gibt es ein Thema, von dem du sagst, das haben wir noch gar nicht angesprochen, lass mal da hinschauen.
Ich überlege, ich glaube eigentlich, dass wir soweit alles abgedeckt haben, also denke ich mal. Ich denke auch, es ist klar geworden, dass sexuelle Orientierung nichts mit dem zu tun haben muss, mit welchem Geschlecht man sexuell intim wird, sei es Sex oder andere Arten von Intimität. So, es macht mich nicht weniger hetero, nur weil ich Sessions auch mit Männern gemacht habe. Überhaupt nicht. Ich habe auch mit Männern rumgemacht, so why the fuck not. So, bei Frauen wird das so viel mehr akzeptiert. Mhm. Von wegen so, ja, sie ist hetero, manchmal macht sie mit Frauen rum, manchmal hat sie Sex mit Frauen auch. Aber sobald es irgendwie um Männer geht, die irgendwas mit Männern machen, ist es komplett so, ja, dann bist du dir halt nicht sicher, du verdrängst das, du bist homophob gegenüber dir selber, du bist mindestens bi. Das ganze Geschwafel, wo ich sage, nein, das ist einfach ein Unterschied, ob du dein Sexleben und deine sexuelle Orientierung sind zwei verschiedene Sparten deiner Sexualität und du darfst sie ausleben. Auch wenn du sagst, so, ich bin hetero, aber ich gucke nur Gay-Porn, ist okay. Mach dich nicht weniger hetero. Und ja, und die verschiedenen Arten von Sex und von Intimität und was geil sein kann, auch gerade so in Bezug auf BDSM, wo man nicht unbedingt überhaupt irgendeine Art von Sex haben muss.
Mhm. Wir haben rausgearbeitet, dass zarte Hände super fürs
Fest. Ja, ja, das kann sehr praktisch sein. Ja, ich meine, ich hatte, was mir einfällt.
Aha.
Unangenehme sexuelle Begegnungen.
Oh.
Das Thema, das ist ja ein wundervolles Thema.
Mhm.
Und zwar, ich bin ja ein sehr kleiner Mann, ne? Ich bin keine 1,60 groß.
Mhm.
Ist auch okay prinzipiell. Gibt viele Frauen, die stehen drauf. Ich bin ganz offen damit. Ich schäme mich nicht dafür. Es ist halt so, es ist eine Folge. Also einmal genetisch, meine Familie ist klein, mein Papa ist auch nur 1,68. Aber bei mir spielt es auch mit ein, dass ich sehr früh eine Essstörung entwickelt habe und dann war ich so unterernährt, dass mein Körper so war. So, okay, wir schließen die Synapsen. Wir schließen die Synapsen, weil wenn wir größer werden, können wir diesen Körper nicht weiter am Leben erhalten.
Mhm.
Und ja, deswegen bin ich sehr klein geblieben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sehr viele sehr große Frauen vor allem auf sehr kleine Männer stehen.
Aha.
Du hast aber dieses wundervolle Problem, dass diese Frauen vergessen, dass du eben klein bist. Und dann denken die, ich gehe jetzt Doggy, du sitzt hinter mir und dann haben wir Sex. Und ich bin so, wenn du Doggy vor mir bist, ist mein Gesicht auf Arschhöhe. Wie denkst du, soll ich so in der Art Doggy mit dir haben, wie du dir das vorstellst? Selbst wenn ich jetzt mich über dich lehne und die Stellung mache, bin ich ja auf Zehenspitzen. Wenn überhaupt.
Ja.
Dann sitze ich ja auf dir.
Herrlich.
Und das dann, ne, das musst du ja irgendwie begreiflich machen, weil die haben ja ihr Bild im Kopf und ich bin so, jetzt guck mich nochmal an und überlege.
Wie komme ich dran?
Und dann wirst du angeguckt, so, ja, warum denn? Und ich bin so, ich bin sehr klein. Mein Penis ist nicht massiv riesig. Wie soll das funktionieren? Erklär's mir. Und dann sind die so, ja, okay. Die Stellung geht nicht, die funktioniert nicht tatsächlich. Ja, da hast du recht. Und das haben ja auch, ne, das ist ja so oft so, wenn zwei Personen aufeinandertreffen, die unterschiedliche Körpergrößen haben, die auch wirklich mehr als 10, 20 Zentimeter voneinander weg sind, dann hast du halt einfach eingeschränkte Möglichkeiten. Genauso wie du eingeschränkte Möglichkeiten hast, je nachdem welche Penisgröße. Für manche ist es zu groß, für manche ist es zu klein und dann musst du halt gucken, was macht am meisten Sinn, was ist gut. Und das Ding ist einfach, dass super viele Frauen auf Doggy stehen. Ich persönlich mag es nicht so. Ich gucke gerne den Brüsten zu, wie sie sich bewegen beim Sex. Ich finde das toll. Auch das Gesicht zu sehen, aber vor allem die Brüste. Ich bin sehr brustfokussiert. Okay, also es müssen erst keine riesigen Titten sein, aber ich mag Brüste. Mhm. Der Arsch kann von mir aus flach sein, interessiert mich gar nicht.
Ja,
und dann ist es halt so ein, so die wollen Doggy und ich bin so, ja, ich fühle mich dann immer wie so ein Körperkrüppel, wenn ich dann so übergelehnt bin und ich finde es halt auch einfach nicht so geil und dann, ja, sind es halt so Stellungen, die ich für eine Person dann mache, aber wo ich selber sage, so nicht so lang, weil ich einfach nicht viel davon habe und es ist körperlich anstrengend, weil ich halt so meistens irgendwie stehen muss oder sonst was.
Ja, ja, klar.
Ja, und dann, ja.
Herrlich. Okay, also kein Doggy für dich.
Ja, es ist nicht mein Ding. Nee. Ja, aber das sind dann so Momente, die irgendwo ein bisschen unangenehm sind, weil man sich denkt so, ich muss dir das ernsthaft nochmal sagen, sodass, ja, wenn wir nebeneinander stehen, ich auf Augenhöhe mit deinen Brüsten bin.
Ja, okay. Herrlich.
Ja, die kam auch an, waren so, ja, so im Stehen wäre doch geil. Und ich bin so, wie denn? Da muss ich ja Plateauschuhe tragen und sehr hohe Plateauschuhe und du musst mir entgegenkommen. Also, und dann, ja, sollst du irgendwie so im halben Squat sein und ich bin so, das, wie lange hältst du das aus?
Also, oh, ja, stimmt, das ist dann so eine Schwebehaltung, ne?
Ja, schwebende Hockhaltung.
Ja, also dann wird das ganz schnell zu einem Workout.
Ja.
Für euch beide. Ja, sehr schön. Ach, ich bin sehr froh, dass wir die unangenehmen Sachen auch noch mit reingenommen haben.
Ja, manchmal fühlt man sich auch total dämlich, weil man dann vielleicht am Anfang denkt, okay, probieren es wir mal aus, vielleicht funktioniert es ja doch. Und dann fummelt man dahin und versucht irgendwie den Penis da einzufinden und ist dann so, das geht nicht.
Aber das gehört doch auch zu Sex dazu, oder?
Ja, ich finde es auch wichtig, dass man beim Sex lachen darf.
Ja.
Es ist ja auch kein Auslachen oder so, man darf mal lachen, weil komische Geräusche kommen, ne, weil irgendein Vakuum entstanden ist oder sowas. Oder, ne, Körperflüssigkeiten. Ach, ich rasiere ja meine Augenbrauen weg und male die auf. Und wenn ich da mal ein Zeug drauf hatte, um meine Augenbrauen aufzumalen, die nicht ganz so wasserfest waren, dann habe ich auch mal meine Augenbraut auf jemanden drauf geschwitzt.
Sorry, ich habe meine Augenbrauen auf dich verloren.
Wo ich dann so runtergeguckt habe, war so, da ist meine Augenbraue. Da guck mal, in verschiedenen kleinen Tropfen auf dir drauf. Oh, ein Traum.
Ja, das mit dem Make-up, das beim Sex verloren geht, ich glaube,
ungünstig.
Das kennen ganz viele.
Ja, das sind dann Momente, wo man in der Nacht oder ja, ach, ja, wenn man Sex hat und dann läuft einem so ein Schweißding ins Auge und sagt so, warte mal, Gott, mein Auge brennt. Ich brauche eine ganz kurze Pause. Das tut gerade echt weh.
Ja, klar.
Ja, oder wenn man sagt so, warte, ich muss jetzt auf Klo, ich muss jetzt pinkeln, jetzt.
Ja.
Ja.
Das gehört alles dazu.
Oder so, halt mal kurz inne, ich hole was zu trinken, weil ich merke, mir wird ein bisschen schlecht, ich habe ein bisschen zu viel geschwitzt.
Ja, so, oder so Leute wie du, die sich denken, ach ja, ich habe jetzt Hunger.
So eine Pizza, ja, warum nicht?
Ja, und das gehört alles auch zu Sex dazu und ist sehr, sehr normal, ne?
Ja.
Ja.
Ich meine, es ist auch bestimmt für den einen oder anderen da draußen, der eine paraphile Störung vielleicht vermutet bei sich oder weiß, dass er eine hat, auch schön zu hören, so, man kann ein ganz normales Sexleben haben, man kann ganz normale Beziehungen führen und ein erfülltes Sexleben auch haben. So, du bist nicht auf deine paraphile Störung beschränkt. Du darfst auch andere Sexualität erleben. Selbst wenn du sagst, du findest das nicht so geil, du darfst trotzdem Intimität mit anderen erleben. Das ist völlig irrelevant, woran du dabei denkst. Du darfst aber diese Nähe, diese körperliche Nähe und diese emotionale Nähe, die darf man sehr wohl erleben, egal was in einem vor sich geht.
Ich finde, das sind wunderschöne Schlussworte. Möchte aber trotzdem darauf hinweisen, wir haben eine ganz, ganz wichtige Linksammlung in der Folgenbeschreibung und auch, die ist bei dir ja auch auf jedem deiner Profile verlinkt und die werde ich natürlich auch überall verlinken. Du darfst nicht nur Nähe und Liebe erfahren, du darfst dir auch Hilfe suchen. Und es gibt Hilfe. Und du, Sascha, du hast ja die Mühe gemacht, da ganz viele Angebote nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich und die Schweiz rauszusuchen.
Ja.
Und so wie ich verstehe, ist das anonym. Du musst nichts diagnostiziert haben, sondern auch wenn du die Angst hast, etwas haben zu können, kannst du dich da...
Ja, die allermeisten Angebote sind anonym. Sind auch unter Schweigepflicht. Viele haben auch extra dabei stehen, dass es unter Schweigepflicht fällt. Und die allermeisten davon sind auch komplett kostenlos. Manche haben so ein bisschen Mindestbeitrag. Das sind dann vielleicht so 10 Euro die Stunde, die du zahlst. Also, und selbst dann, wenn man sagt, ich kann es mir wirklich nicht leisten, gucken die, wenn es wirklich wichtig ist, dass du behandelt wirst, dass es sich irgendwie, ne, finanzieren lässt. Die können auch selber dir helfen, einen Therapeuten zu suchen, wenn sie sagen, so hier, unser Programm passt nicht ideal rein, aber wir gucken mal, wir fragen mal rum, ob irgendein Therapeut, den wir kennen, einen Platz für dich hätte. Das ist möglich und viele Angebote bieten auch Online-Therapie an. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, das ist aber alles gar nicht in meiner Richtung, einfach mal nachfragen. Die meisten sagen, wir machen auch Online-Therapie. Das ist, ja, für alle einfach irgendwie dann zugänglich.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.